Direkt aus Europa, Nummer 399, Seite B.
Die Höchstwerte erreichen minus 9 bis 0 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Güstrow, die Barlachstadt. Seit 2006 führt die Kreisstadt den Namen des berühmten Künstlers als Zusatz. Sein Schwebender ist im Dom zu besichtigen. Jahrhundertelang war die Stadt Residenz der Herzöge von Mecklenburg. Das Schloss zeugt davon. Heute präsentiert sich Güstrow mit der geschlossenen Altstadt in Backsteingotik als ein lebendiger Ort der Kultur. Heute live aus der Städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow mit Miriam Rossius und ihren Gästen.
Eine dicke Entschuldigung an die Güstrower. Ihre Stadt heißt natürlich Güstrow. Anders als das eben ein paar Mal zu hören war. Ja, Güstrow, die Barlachstadt, das klang eben auch schon an. Für den Künstler Ernst Barlach seine Wahlheimat. Hier gleich um die Ecke im Dom, da hängt der Schwebende. Sehr viele andere seiner Gewandfiguren sind hier in Güstrow zu bewundern und ausgestellt. Denn ein ganz großer Teil seines Werkes ist hier in der Stadt entstanden. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Volker Probst bei uns ist, der Geschäftsführer der Ernst-Barlach-Stiftung.
In Güstrow hat er ab 1910 wirklich sein Hauptwerk geschaffen, das ja nach der Russlandreise von 1906 wirklich zu dem geworden ist, wie wir Barlach kennen, nämlich die Gewandfigur in allen möglichen Situationen und Lebensbedingungen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat er ja einen neuen Denkmaltypus geschaffen mit vielen Denkmälern in Deutschland, die allerdings von den nationalen Kreisen angegriffen wurden. Aber er war ein sehr anerkannter Bildhauer. Er war Mitglied der Preußischen Akademie der Künste in Berlin, in verschiedenen Gremien, hat auch gut verdient.
Seine Kunst wurde ja auch als entartet diffamiert. Ist sehr viel zerstört worden?
Die Nationalsozialisten hatten ja im Sommer 1937 zwei Beschlagnahmewellen durchgeführt mit insgesamt 21.000 Werken aus Museen und von öffentlichen Plätzen. Und Ernst Barlach gehört mit fast 700 Werken, die beschlagnahmt wurden, zu denjenigen Künstlern der klassischen Moderne, die am härtesten betroffen waren.
1978 wurde dann die Ernst-Barlach-Stiftung, sondern die Ernst-Barlach-Gedenkstätte hier in Güstrow gegründet. Bedeutet das auch, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR es gleich eine vorbehaltlose Würdigung seines Werkes gab?
Ja, das hätte man annehmen können, aber das Gegenteil war der Fall, denn 1952 zur großen Ausstellung Barlachs in Berlin wurde er bitter diffamiert als rückwärtsgewandter Künstler und erst ein Text von Bertolt Brecht in Sinn und Form in dieser wichtigen Zeitschrift hat dazu geführt, dass ein Umschwung in der Rezeptionsgeschichte in der DDR zu Barlach stattfand.
Sein Werk wird natürlich auf der ganzen Welt gezeigt. Sie hatten bemerkenswerterweise aber auch einige sehr erfolgreiche Schauen in Japan. Wie erklären Sie sich, dass das Ernst Barlach auch in einem so eigentlich gänzlich anderen Kulturkreis dermaßen gut ankommt und verstanden wird?
Ja, das war für uns eine der wichtigsten Ausstellungen in den letzten Jahren, 2006 in Kyoto, Tokio und in Kofu. 60.000 japanische kunstinteressierte Menschen haben diese Ausstellung gesehen. Wir hatten einen deutsch-japanischen Katalog publiziert. Und da ist uns eigentlich klar geworden, dass Barlach mit seiner Kunst auch in anderen Kulturen, die ja völlig unterschiedlich sind, verstanden werden. Japanische Besucher haben zu uns gesagt, bei Barlach fällt der Inhalt und die äußere Form, also die plastische Form, zusammen. Es gibt keinen Bruch. Es bildet eine absolute Einheit.
Die Deutschlandrundfahrt heute live aus Güstrow, aus der Städtischen Galerie Wollhalle. Der Name sagt's, hier wurde Wolle gelagert und es wurde hier auch mit Wolle gehandelt. Ursprünglich hat man das Gebäude aber mal im 17. Jahrhundert errichtet als herzoglichen Pferdestall. Und heute sind das moderne Räume für zeitgenössische Kunst. Auch mein nächster Gast ist ein Künstler. Allerdings werden die Räume hier weniger angebracht für das, was er über Jahrzehnte gemacht hat. Denn bei mir ist Thorsten Malmström, Reckartist im Ruhestand. Herzlich willkommen. Wie lange standen Sie denn in der Manege?
Also als Akrobaten standen wir ca. 25 Jahre in der Manege. Später sind wir natürlich dem Zirkus treu geblieben. Und bis jetzt sind es schon 50 Jahre geworden. Wir, die Familie Malmström, blickt auf eine fast 290-jährige Geschichte zurück. Unsere Dynastie wurde gegründet als Hochseilartisten, ja. Aber das wurde dann später, haben wir uns weiter runterbegeben und haben uns dann der Parterre-Akrobatik und der Luftakrobatik verschrieben. In früheren Zeiten hatten Zirkusunternehmen natürlich keine Schulen. Es gibt heute noch Zirkusunternehmen, die Schulen mithaben. Und wenn man also einer Bildung nachgehen wollte, musste man natürlich die jeweilige Schule in der jeden Gastspielstadt in Anspruch nehmen. Und mein Vater hat sein Schulbuch uns hinterlassen, wo er über 200 Schulen besucht hat. Unsere Familie lebt seit 1917 hier in Güstrow. Die Brüder Malmström, das war also mein Vater und seine zwei Brüder, Hans und Herbert, die ihr ganzes Leben lang zusammen gelebt haben in unserem Haus hier in Güstrow. Und in diesem Haus leben heute noch meine Schwester Ingmar mit ihrem Mann Wolfgang, meine Frau Brigitta, ich, mittlerweile auch unsere Tochter und zeitweilig der Sohn meiner Schwester. Also das Haus ist immer, wir sind immer noch zusammen. Und meine Schwester wollte unbedingt wieder zurückkommen in dieses Haus, so wie unsere Tochter jetzt auch wieder bei uns leben will. Also wir werden wahrscheinlich, hoffe ich, bis zu unserem Ableben alle zusammenbleiben in diesem Haus.
Nun sind Sie mit dem Staatszirkus der DDR wirklich in der ganzen Welt aufgetreten, rumgereist, waren auch in Monaco und haben dort einen sehr renommierten Zirkuspreis bekommen.
Dieses Zirkusfestival in Monte Carlo ist das größte überhaupt auf der Welt, wo also die besten Artisten der Welt zusammenkommen. Und 1979, das waren also die Anfänge dieses Festivals, waren wir dort auch eingeladen. Das heißt also, die Truppe Rekton, wie Sie schon gesagt haben, diese Rektabitur und diese Akrobatiktruppe, die wir hatten. Und unser Preis wurde uns überreicht von der Fürstin persönlich, Grazia Patrizia. Es gab also drei Gründe, deshalb wir in Ruhestand gegangen sind. Erstmal ist der Zirkus leider heute nicht mehr so, wie ich ihn liebe oder geliebt habe. Zweitens, ich persönlich bin ein bisschen reisemüde geworden. Meine Frau, die könnte morgen wieder losfahren. Und drittens, wir haben uns dieses Grundstück in Güstrow und ich denke, irgendwann muss ich das mal genießen und nicht erst, wenn ich 80 bin, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt ganz gut.
Was Sie da gerade hören, da haben wir nichts simuliert, auch kein Sendeausfall oder sowas in der Art, sondern das ist das Wasserkraftwerk hier in Güstrow. Und warum wir Ihnen das mal zu Gehör bringen wollten, das erfahren Sie gleich, nämlich von Edgar Föhniger, Geschäftsführer der Stadtwerke hier in Güstrow. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Warum ist das nicht nur für Sie, sondern überhaupt ein ganz besonderes Geräusch oder ein ganz besonderes Kraftwerk, Herr Quasi?
Ja, erstmal, das Kraftwerk stammt aus dem Jahre 1926, da begann die Planung und wurde 1928 in Betrieb genommen und wiederbelebt im Jahr 2000. Bis dahin hat es sehr viel Strom erzeugt, rein grünen Strom, über den wir uns ja heute alle freuen, von dem wir immer träumen, dass wir ihn noch mehr zur Verfügung hätten. Und wir sind stolz als Stadtwerker, dass wir so ein tolles Wasserkraftwerk hier haben. Ich komme selber aus dem Bergland, aus der Oberlausitz, und ich habe bis dato immer geglaubt, Wasserkraftwerke können nur da sein, wo Berge sind. Und als ich dann im Jahr 1999 das erste Mal erfahren habe, dass es hier ein Wasserkraftwerk gibt, ich wurde damals beauftragt, den Bau mit zu begleiten, war ich sehr erstaunt. Denn mit 2,10 Meter Gefälle oder Höhenunterschied Strom zu erzeugen, und das schon im Jahr 1928, ist eine deutsche Ingenieursleistung gewesen, die ich toll finde, nach wie vor. Man hat in Güstrow dieses Wasserkraftwerk wieder ausgegraben. Ich sage es mal so, weil alles unter der Erde war noch vorhanden. Alles, was oberhalb des Fußbodens war, das war leider vernichtet worden. Im Zuge des Baus der Liebnitzbrücke hat man damals dann das Wasserkraftwerk stillgelegt und hat die Teile, die, ich sage mal, über dem Fußboden waren, verschrottet. Man hat schon in den 20er Jahren gezeigt, dass es möglich ist, auch im flachen Land Wasserkraft zu nutzen.
Ihre Vision für die Energieversorgung im 21. Jahrhundert, wenn Sie die so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen würden, wie sähe die aus?
Erstmal meine große Vision, das klingt vielleicht für einen Geschäftsführer eines Stadtwerks etwas unlogisch, die größte Energiequelle zu nutzen, die wir haben als Menschen, die ist sofort verfügbar, kostet fast nichts, das ist das Energiesparen.
Was denken Sie denn, wie lange betreiben Sie Ihr Wasserkraftwerk noch mit den Turbinen von 1926?
Also mit Sicherheit betreiben wir es noch 30 Jahre, da bin ich ganz sicher. Denn seit 2000 läuft dieses Wasserkraftwerk ohne Störung, also keine nennenswerten Störungen, ohne wäre jetzt etwas wirklich übertrieben, aber keine nennenswerten Störungen und läuft Tag und Nacht durch. Wir haben nur mal ein Problem, wenn ein Eisgang ist, also bei starkem Frost oder im Sommer, wenn die Nebel zu wenig Wasser führt, dann ist natürlich auch ein Problem da und die Fische sollen ja nicht zu Fuß gehen, also wird man dann das Wasser aus dem Wasserkraftwerk erstmal nehmen und lässt es in der Nebel weiterlaufen.
Mit Barlach beschäftigt hat sich auch schon ziemlich früh als Schüler noch jemand, der dann später selber einen bedeutenden Namen bekam, nämlich der Schriftsteller Uwe Jonsson. Die Uwe Jonsson-Bibliothek gibt es hier in Güstrow, wurde geleitet bis Ende vergangenen Jahres von Sabine Moritz, die bei mir ist. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und unweit von der Uwe Jonsson-Bibliothek ist das Gymnasium, an dem der Schriftsteller 1952 sein Abitur gemacht hat, ebenso wie Ulrich Niemann, der zu meiner Linken steht. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Niemann, Ihre Abiturklasse war die 12a, Abitur 1952, Sie, Uwe Jonsson und andere. Wie haben Sie denn Uwe Jonsson in Erinnerung aus Ihrer Schulzeit?
Als einen sehr fleißigen Schüler, der über uns stand, muss ich leider sagen.
Frau Moritz, er ist 11 gewesen, glaube ich, als er hierher kam nach Güstrow und hat dann hier gelebt, etwa bis er Mitte 20 gewesen ist, hat in Leipzig Germanistik studiert, so wie Sie später ja auch. Sind Sie seinem Werk je begegnet während der Unizeit?
Nein, also Uwe Jonsson hat in unserer Literaturausbildung überhaupt keine Rolle gespielt. Wir kannten den Namen dieses Autors überhaupt nicht.
Herr Niemann, wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal was von Uwe Jonsson gelesen?
Na, gelesen habe ich schon immer etwas von ihm, aber nur natürlich sehr wenig und das wurde unter der Hand verteilt. Es gab es ja bei uns nicht. Er ist erst nach der Wende bekannt geworden und nach der Wende konnten wir uns dann auch mit seinen Themen befassen. Und mich hat da eins besonders interessiert, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen mitgewirkt. Das sind seine Mutmaßungen gewesen, das spielt im Eisenbahnerleben mit. Und zur damaligen Zeit studierte er in Rostock. Ich hatte eine Laufbahnausbildung hier in Güstrow und wir trafen uns oft in der Betriebsküche, unter anderem beim Essen. Und dann sagt er, Mensch, ich habe mal Interesse zu erfahren, wie das Fahrplangefüge so zusammengestellt wird, wie das harmoniert, wie das kontrolliert wird. Um die damalige Zeit, das muss ich sagen, wurde bei uns das Dispatcher-System eingeführt. Das kam aber nicht daher, wo man es vermutet. Ne? Es klingt da doch so ein bisschen englisch. Es kam alles von unseren Freunden aus Russland. Seinerzeit, die haben uns dann dieses neue System übergestülpt, ein Zugleitungssystem. Und ich habe ihm dann die Möglichkeit verschafft, dass er auf einigen Stellwerken und auch anderen Stellen sich das unmittelbar ansehen konnte. Das war für ihn sicher sehr wichtig, möchte ich meinen. Und ich finde, also ich deute das zumindest so, in diesem Buch einige Passagen so richtig wieder, die sich abgespielt hatten. Von dem, der quer über die Gleise ging, ich sehe den vor mir, wen er dann wahrscheinlich gemeint haben könnte.
Frau Moritz, die Jonsson-Tage veranstalten Sie ja auch seit einigen Jahren hier. Wen hatten Sie da alles in der Stadt und wie war die Resonanz?
Oh, meinen Sie jetzt an Gästen in der Stadt? Die Gäste kamen aus Hamburg, aus Köln, aus Berlin. Und Gäste waren immer Literaten, die sich mit Uwe Jonsson beschäftigt haben. Es würde jetzt zu weit führen, Namen zu nennen. Es waren 2012 die fünften Uwe Jonsson-Literaturtage und das wird auch weitergehen. Ich weiß, dass auch meine Nachfolgerin diese Aufgabe gerne weiterführen wird. Und 2014 wird ja Uwe Jonsson 80 Jahre alt. Und ich denke mal, das ist auch für die Stadt Güstrow wieder eine sehr große Chance, diesen Literaten zu würdigen und zu ehren.
Cornelia Weiß führt in Großbresen das erste Bücherhotel in Deutschland. Was ist die Idee dahinter?
Wir sammeln seit vielen Jahren dort Bücher und bieten diese Bücher wieder zum Tausch an. Wir haben da mal 1998 mit etwa 5000 Büchern begonnen und haben jetzt einen Bestand von, man kann es nur noch ungefähr sagen, von ungefähr 300.000 Büchern im Haus, die alle nicht sortiert sind, nicht archiviert sind, die wirklich ein riesengroßes Abenteuer bieten für alle diejenigen, die auf der Suche nach der nächsten Lektüre sind. Wenn man dann wirklich Uwe Jonsson sucht, dafür habe ich ein Hotel gebaut, dann bleibt man so lange, bis man ihn gefunden hat.
Wenn also diese 300.000 Bücher nicht erfasst und systematisiert sind und ich womöglich eine lange Suche vor mir habe, finde ich bei 2, 3, 4, 5, 6 Wochen Aufenthalt, bevor ich auf Uwe Jonsson stoße, bestimmt noch jede Menge andere Bücher. Erinnern Sie sich da so an bestimmte Begebenheiten, wo Leser Buch gefunden hat oder Buch den Leser, unerwarteterweise?
Ja, na, diese Begebenheiten gibt es ja doch sehr häufig. Unser Hotel besteht aus 3 Häusern und eigentlich gibt es keinen Bereich, wo gar keine Bücher liegen. Wir haben auf den Zimmern wenige, weil wir müssen sie auch sauber halten. Wir haben auch im Restaurant wenige Bücher, außer einem dicken Speisekartenbuch. Und ansonsten im Wohnzimmer, auf allen Fluren, in verschiedenen kleinen Lesestuben, Bibliotheken und in der Bücherscheune. Viele Tagesgäste kommen auch. Unser Restaurant hat täglich geöffnet und man nimmt es einfach als Ausflugsziel und sagt, ich fahre mal einen Tag dorthin. Das Wetter ist ja völlig egal. Bei gutem Wetter sitze ich im Park und schmöke, bei schlechtem Wetter bin ich unter Dach und Fach. Und ja, ess schön, schmöke schön, trink eine Tasse Kaffee und fahre wieder nach Hause oder gehe nochmal wandern oder Fahrrad fahren. Ich fahre immer noch gerne als Reiseleiterin durch die Gegend, hier durch dieses Land, durch diese Region. Und ja, bin da unterwegs mit Gruppen auf allen möglichen Spuren der alten Gutshäuser, Herrenhäuser, der Literaten. Wir fahren Kanu, wir fahren Fahrrad zusammen. Also eigentlich ein ganz, ganz breit angelegtes Programm, was wir da mit unseren Gästen gestalten.
Ihr Hotel ist ja quasi ein Familienunternehmen. Teilt die gesamte Familie ihre Leidenschaft für Bücher?
Ja, mein Lebenspartner liest gar nicht.
Haben Sie eine Menge gemeinsam?
Er teilt total meine Leidenschaft für Bücher, weil er räumt auf. Das ist das Wichtige. Wenn 2 Leser das betreiben würden, würde das, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr gehen. Wir haben Wochenenden, da kommen zwischen 3.000 und 4.000 Bücher neu ins Haus rein als Tauschbücher. Wenn ich die aufräume, ich sitze in der ersten Kiste fest. Und dann freuen sich alle anderen, wenn ich dann vorlese und der Rest räumt auf. Das funktioniert ganz gut. Meine beiden kleinen Kinder lesen genauso gerne und die Große hat wenig Zeit dafür, aber doch ansonsten teilt eigentlich die ganze Familie die Leidenschaft, wobei die Familie ja alle Mitarbeiter mit einbezieht. Es ist eine große Gutshotelfamilie. Das wichtigste Kerngebiet eigentlich meiner Bücher ist das externe Wohnzimmer für alle Hausgäste. Da können also alle mit rein. Da machen wir Fondue-Abende, da machen wir Feuerzangenbowle, Vorlesungen drin. Man kann auch einfach so drin sitzen.
Und ich verabschiede mich mit einem Hinweis auf die nächste Deutschland-Rundfahrt in einer Woche nämlich. Da geht es mit einer Wanderoper durch Brandenburg. Barbara Wiegand hat die Schausteller begleitet.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr. Im baden-württembergischen Hohenstadt bei Stuttgart haben die Arbeiten an einem Tunnel für die Bahnstrecke Wendlingen-Ulm begonnen. Die ICE-Strecke ist Teil des von Massenprotesten begleiteten Bahnprojekts Stuttgart 21. Beim Anstich des Tunnels sagte Bundesverkehrsminister Ramsauer, das Projekt sei nicht nur regional bedeutend, es habe auch europäischen Charakter. Knut Bauer.
Es ist der offizielle Baustart für die 60 Kilometer lange Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, die rund 3,3 Milliarden Euro kosten wird. Nach Ansicht von Bahnchef Rüdiger Grube gut angelegtes Geld. Das Unternehmen rechnet durch die Neubaustrecke mit 30-40% mehr Bahnkunden. Gegen den Tunnelbau entlang der Neubaustrecke als Teil des Bahnprojekts Stuttgart 21 protestierten rund 20 Projektgegner, die es trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen der Bahn bis zur Baustelle geschafft haben. Dass auch die baden-württembergische Landesregierung voll und ganz hinter der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm steht, hob Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Herrmann hervor. Der Stuttgart 21-Gegner sagte, anders als der geplante Tiefbahnhof in Stuttgart sei die Neubaustrecke bei SPD und Grünen unstrittig.
Das Wetter.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Russlanddeutsche in Detmold. 250 Jahre ist es nun her, da rief Katharina II. Ausländer auf, sich in Russland anzusiedeln. Dem Ruf der Zarin, einer Deutschen, folgten viele Deutsche.
Maria Enns hat ein Lied geschrieben über ihre alte Heimat im Ural, an der Grenze zwischen Europa und Asien. Wehmütig singt sie von russlanddeutschen Dorfgemeinschaften in Kasachstan, die es so nicht mehr gibt. Vor über 20 Jahren hat Maria Enns, die heute bei Herford lebt, Russland verlassen.
Wir sind mit meiner Familie und Schwiegereltern, wir waren 13 Personen, am 1. Dezember 1990 gekommen. Wir kamen nach Hannover, dann wurden wir nach Kiel befördert.
Für die meisten der 2,2 Millionen Russlanddeutschen, die zwischen 1985 und 2005 nach Deutschland kommen, ist ein sogenanntes Auffanglager die erste Station.
Wir waren Selbstversorger. Wir lebten in einer geschlossenen Kolonie in Orenburger Gebiet, woher wir kommen. Insgesamt waren das 22 deutsche Dörfer. Das ist auf der Grenze zwischen Europa und Asien, Kasachstan.
Kasachstan ist für die Familie von Maria Enns die letzte Station einer mehr als zwei Jahrhunderte währenden, nicht immer freiwilligen Wanderschaft durch viele Regionen Russlands. Die Geschichte der Russlanddeutschen beginnt mit einer politischen Entscheidung vor 250 Jahren. Katharina Neufeld, Historikerin am Russlanddeutschen Museum in Detmold, zählt die Angebote der Zarin auf.
Katharina hat versprochen, Land zu geben, hat sie gegeben. Am Schwarzmeer und später auch an der Wolga ab Mitte 19. Jahrhundert über 70 Hektar Land. Das Geld, Darlehen, wer möchte, konnte das nehmen. Bis 150, 200 Rubel. Davon konnte man ein Haus bauen, das war auch möglich. Außerdem Wehrdienst befreit waren sie auch. Steuer bezahlen mussten sie nach 10 Jahren, später nach 30 Jahren. Das ist alles gegeben worden, was Katharina versprochen hat.
Maria Enns hat die Geschichte ihrer Familie bis in jene Zeit zurückverfolgt.
Unsere Vorfahren, die kommen aus Westpreußen, aus Danziger Region, Marienwerder. Und die sind 1789, die ersten 228 Familien, losgeträgt nach über Revel, über Estland, nach Ukraine.
Von den ersten rund 27.000 Einwanderern sterben im Laufe der ersten 10 Jahre 7.000. Es dauert 2 Generationen, bis sich um 1850 die Russlanddeutschen einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet haben. 1871 werden die Privilegien der Siedler wie Steuerfreiheit oder Selbstverwaltung abgeschafft. Sie fürchten nun, russifiziert zu werden, wie man das damals nennt. Nun müssen auch die Russlanddeutschen Wehrdienst ableisten und Russisch wird zur Amtssprache. Die konservative Presse facht zusätzlich den Nationalismus und eine antideutsche Stimmung an. All diese Umstände bewegen fast 300.000 Russlanddeutsche nach Nord- und Südamerika auszuwandern. Rund 700.000 aber bleiben. Der Sprachlehrer Peter Wiens aus Bielefeld wurde 1967 in Sibirien geboren. Seine Eltern haben ihm erzählt, dass die russische Geheimpolizei sich genauso unberechenbar und grausam verhielt wie die Gestapo in Deutschland.
Da gab es immer dieses berühmte schwarze Auto, das dann irgendwann in der Nacht vorbeikam und einfach jemand abholte. Und da hatte man eben Angst davor, dass das eines Tages auch vor dem eigenen Haus steht.
Mit dem schwarzen Auto werden Anfang der 40er Jahre beide Großväter von Peter Wiens abgeholt und zur Hinrichtung gefahren. Ebenso ergeht es dem Großvater von Maria Enns. Die Gründe sind willkürlich.
Der Großvater, der war 72 Jahre und er wurde beschuldigt, dass er mit der japanischen Geheimdienst in Verbindung stand.
Im Spätsommer 1941 werden alle Russlanddeutschen aus den europäischen Teilen der Sowjetunion nach Sibirien, Kasachstan und an den Ural deportiert.
Mein Vater ist in der Ukraine geboren und meine Mutter war in einem deutschen Dorf in Georgien und die hatten dort Wein angebaut. Während und nach der Vertreibung, da ging es eigentlich nur ums Überleben. Also viele starben ja auch allein schon während der langen Zugfahrt. Man wurde in Viehwaggons gesteckt.
Bis 1955 werden die Russlanddeutschen streng überwacht. Es gibt Meldepflicht und Ausgangsbeschränkungen. Deutsch zu sprechen ist verboten. Ab 1985 wandern die meisten der Russlanddeutschen aus.
Von unseren Eltern wurde uns immer gesagt, dass hier alle Menschen sehr ehrlich sind, dass hier nicht gestohlen wird, dass hier nicht gelogen wird, dass man Sachen liegen lassen kann, und wir dachten, das ist ein christliches Land.
Für viele ist die Übersiedlung ein Kulturschock. Der Kulturschock, Sprachschwierigkeiten, Probleme bei der Eingliederung ins Berufsleben. Manche Familien zerbrechen daran. Andere entschließen sich, wieder zurückzugehen. Aber auch die ehemaligen traditionellen Dorfgemeinschaften haben sich im nachkommunistischen Russland gewandelt. Die abermaligen Rückwanderer fühlen sich oft entwurzelt. Über 2 Millionen Menschen sind jedoch geblieben. Für ihre Kinder ist die Geschichte der Vorfahren oft eben bloß noch Geschichte.
Bei meinen beiden Söhnen, Lukas und Jan, ist das, glaube ich, nicht der Fall, dass sie sich als Russlanddeutsche sehen.
Heimat ist teils sentimental da, wo das Herz ist, und dann auch wieder ganz pragmatisch da, wo es einem gut geht. Maria Enz hat vor einiger Zeit auf einer Reise nach Kasachstan bemerkt:
Komisch, wenn du in Deutschland bist, dann sagst du, bei uns zu Hause. Und dann meinst du Russland. Und jetzt, wo wir in Russland sind, dann sagst du, bei uns zu Hause. Und du meinst Deutschland.
Russlanddeutsche in Detmold. Wolfgang Brosche machte uns mit ihnen bekannt.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 398. Zu einem Altstadtfest, einer Kirmes oder einer Kirchweih und zum Weihnachtsmarkt kommen Schausteller mit Karussells und Buden. Zu größeren Volksfesten und Messen auch mit Schießbuden und größeren Fahrgeschäften wie einer Achterbahn, einem Kettenkarussell oder einer Autobahn. An Schießbuden schießen Erwachsene mit Gewehren, aber Kinder dürfen da nur kleine Metallpfeile werfen. An einem großen Brett hängen für sie aufgeblasene Luftballons. Wenn sie einen treffen, platzt er und das knallt. Je öfter es geknallt hat, desto schöner ist der Preis, den sie bekommen. Bei den Schaustellern verwaltet meist die Frau das Geld und der Mann kümmert sich um die Technik. Manchmal hat er überhaupt keinen Schlüssel für die Kasse und wenn er Geld braucht, muss er das seiner Frau sagen. Männer, die sagen, dass sie es sind, die beim Geld zu bestimmen haben, gibt es bei Schaustellern nicht. Mann und Frau verwalten da gemeinsam einen selbstständigen Betrieb. Ehescheidungen kommen so gut wie nie vor. Aber im Alter haben sie es schwer, wenn sie nicht freiwillig in die Rentenkasse eingezahlt haben. Als Selbstständige sind sie dazu nicht verpflichtet. Das Familienleben ist nicht viel anders als anderswo, aber intensiver, denn der Vater geht nicht morgens zur Arbeit und kommt erst abends wieder nach Hause, sondern ist den ganzen Tag bei der Familie und die Mutter ist auch immer da. Die Kinder müssen zwar auch zur Schule gehen und ihre Hausaufgaben machen, haben aber fast keine Freizeit, sondern helfen ihren Eltern. Und in einem Wohnwagen hat man viel weniger Platz als in einer Wohnung. Deshalb müssen alle immer aufeinander Rücksicht nehmen. Bei Schaustellern gibt es ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, denn sie treffen sich immer wieder bei den gleichen Volksfesten. Und wie viele Leute da hinkommen, hängt von ihnen allen ab. Eine Schaustellerin, die auch in ihrem 87. Lebensjahr immer noch mit ihrer Schießbude mit ihrem Mandelstand unterwegs ist, wird von ihren Kollegen Tante Gretel genannt. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Sie ist am 10. April 1926 geboren, war also 2012 86 Jahre alt. Um ihre Schießbude kümmert sich auch noch ein Mitarbeiter. Als er da vor mehr als 30 Jahren angefangen hat, war er 18. In ihrer Mandelbude verkauft sie nicht nur frisch gebrannte Mandeln, sondern auch Zuckeräpfel und Gebäck, zum Beispiel Mohrenköpfe. Auf dem Foto auf Seite 51 ist sie schon 87. Da verkauft sie auch Lebkuchenherzen. Ihre Haare sind frisch onduliert. Sie ist groß und schlank und ist dezent und geschmackvoll angezogen. In Ladenburg stand ihre Bude 2013 vom 10. bis 13. August auf dem Marktplatz zwischen dem Marienbrunnen von 1976 und einer Bude, an der steht, dass man da Köstlichkeiten zu kaufen bekommt. Sie ist in einem Wohnwagen zur Welt gekommen, denn ihre Eltern waren auch Schausteller. Sie hatte noch drei ältere Schwestern und nur ihre älteste Schwester hat keinen Schausteller geheiratet. In ihrem Wohnwagen waren sie zu viert. Da hatten sie ihr Schlafzimmer, ihr Wohnzimmer und ihre kleine Küche. Den anderen Wohnwagen, der auch 9 Meter lang war, hatten ihre Eltern. Da es für die Wohnwagen auf den Festplätzen keinen Wasseranschluss gab, mussten sie das Wasser in Kannen holen. Das war mühsam. Als sie 7 Jahre alt war, hat sie schon angefangen, gebrannte Mandeln zu verkaufen, denn da konnte sie schon rechnen und lesen. Dass 1933 die Tüte Mandeln 50 Pfennig gekostet hat, weiß sie heute noch. Von da an hat sie immer mitgearbeitet. Als sie 16 war, ist ihr Vater gestorben. Da musste sie nun kräftig mit anpacken. Nach dem Krieg hat sie geheiratet. Ihre Tochter wollte aber nicht alle paar Tage wieder zu einer anderen Schule gehen, wollte aber auch nicht in ein Internat. Ihre Großmutter, also Gretels Mutter, wollte sich erst aber auch nicht um sie kümmern. Sie war teilweise bei einer Tante, teilweise bei einer Gastfamilie und nur am Wochenende bei ihren Eltern, bis ihre Großmutter dann doch zum Zusammenleben mit ihrer Enkelin bereit war. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 398. Danke.